Sehr gerne stelle ich an den Anfang ein Bibelwort. Und das finden wir im Neuen Testament im Hebräerbrief, Kapitel 11. Und da heißt es im Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Nun, Evolution, und ich hatte ja schon gesagt, wir feiern ja in diesem Jahr das sogenannte Darwin-Jahr. Evolution wurde seit der Veröffentlichung des Buches von Charles Darwin im Jahre 1859. Der Originaltitel heißt The Origin of Species oder die deutsche Übersetzung von der Entstehung der Arten. Immer schon wurde diese Theorie von Darwin kontrovers diskutiert. Und auch heute noch führt dieses Thema überall, wo man hinkommt, zu sehr emotionalen Diskussionen und Debatten. Und Leute, die Evolution befürworten, die werden in der Regel immer als wissenschaftlich und gelehrt dargestellt. Aber Christen, die sich gegen die Evolution äußern, die werden mit primitiven Neandertalern auf eine Stufe gestellt. In den meisten Medien in unserem Land, aber nicht nur in unserem Land, sondern eigentlich schon weltweit, in den meisten Medien wird der Eindruck vermittelt, dass man geistig sehr einfach gestrickt sein muss, um an die Bibel zu glauben. Es wird der Eindruck vermittelt, dass jeder denkende Mensch an die sogenannte Tatsache der Evolution glaubt. Und ich ärgere mich persönlich vor allen Dingen deswegen über diese Darstellungen, weil die Theorie der Evolution nicht nur einige Lücken aufweist. Nein, ich behaupte, diese Theorie ist voller Löcher. Aber an das zu glauben, was die Bibel über die Schöpfung sagt, ist nicht naiv und nicht nur ein Akt des Glaubens, sondern hat mit Beweisen zu tun und mit den logischen Rückschlüssen, die ich aus diesen Beweisen oder die wir alle aus diesen Beweisen ziehen können. Und heute Abend möchte ich euch beweisen, dass es vernünftiger ist, der Bibel zu glauben, als an das Märchen der Evolution. Nun, und wenn ich von Evolution rede, dann rede ich nicht davon, dass irgendwelche Motten in London in den letzten 100 Jahren von weiß ihre Farbe gewechselt haben wegen der Luftverschmutzung. Ich rede nicht über diese Veränderung, sondern wenn ich von Evolution rede, dann rede ich natürlich von der Theorie, dass ein Lebewesen aus einem Lebewesen ein anderes werden kann. Also dass aus einem Fisch zum Beispiel mit genügend Zeit und unter bestimmten richtigen Bedingungen eine Echse wird. Oder dass aus einem Reptil mit genügend Zeit und unter den richtigen Bedingungen ein Vogel wird. Und dass aus einem Affen mit genügend Zeit und unter den richtigen äußeren Bedingungen ein Mensch werden kann. Und bei allem, was wir in den Medien hören, scheint es nichts zu geben, was diese Evolutionstheorie hinterfragt oder gar widersprechen würde. Und ich will euch heute Abend allen sagen, dass es nicht nur einige kleine Beweise gegen Evolution gibt, die dagegen sprechen, sondern dass es gewaltige Löcher in dieser Theorie gibt. Und heute Abend zeige ich euch drei dieser Mega-Löcher. Nur drei, weil das genügt für die Stunde. Und da fange ich gleich mal an, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Das erste Megaloch heißt, es gibt keine Beweise für eine zielgerichtete Höherentwicklung in der Natur. Also Evolution oder die Evolutionstheorie, die erfordert immer wieder Veränderungen in den Lebewesen, aber diese Veränderungen müssen alle immer in eine bestimmte Richtung gehen. Wie eben schon erwähnt wurde, ja, der Fisch muss sich Richtung laufendes Reptil entwickeln, weil die Evolutionstheorie ja besagt, dass alle Entwicklungen von einfachen Organismen hin zu komplexeren sich entwickeln. Es geht also immer aufwärts, immer aufwärts. Also von Einzeller in Richtung Mensch. Das heißt, es muss eine beständige Veränderung von Einfachen zum Komplexeren hingeben. Und eigentlich, Das habe ich schon gelernt, als ich Maschinenbau studiert habe. Eigentlich, um solche Entwicklungen voranzutreiben, braucht man Pläne. Da müssen Ingenieure und Konstrukteure sich hinsetzen und vorher das Ziel, was ich erreichen will, was eben höher ist als dieser primitive Hammer und Amboss, da müssen sich Leute hinsetzen und einen Plan machen. Aber die Evolution bietet natürlich keinen Plan, weil nach dieser Theorie alles planlos geschehen ist. Und die Evolution hat keine Antworten auf diese entscheidenden Fragen, wenn es um diese Aufwärtsentwicklungen geht, wie das funktioniert haben soll. Ich will ein Beispiel nennen. Wir nehmen zum Beispiel diese Sache, von der Darwin selbst zutiefst beeindruckt war. Und zwar die Veränderung der Schnabelformen und der Schnabelgrößen unter den Finken auf den Galapagos-Inseln. Da hat man mittlerweile eine neuere Studie angefertigt. Nein, die wurde nicht von Christen angefertigt, sondern ich rede von Studien, die normale, säkulare Naturwissenschaftler angefertigt haben. Und diese Studie hat bewiesen, dass die größeren Vögel, die während einer Trockenperiode größere und härtere Schnäbel entwickelt haben, die haben besser überlebt. Aha, rufen da sofort einige Leute und sagen, Evolution in Aktion. Da sehen wir es doch. Das funktioniert also doch. Aber leider stimmt das nicht, hat man in dieser Studie bewiesen. Leider stimmt das nicht. Denn als es wieder anfing zu regnen und das Klima in dieser Gegend wieder feuchter wurde, da haben sich alle diese Schnäbel wieder zurückgebildet in die ursprüngliche Größe und Härte. Also alles, was die Forscher herausgefunden haben, war eine periodische Veränderung, durch die die Finken in veränderten Zeiten und Umweltbedingungen besser überleben konnten. Man fand keine Beweise für irgendeine erneuerte oder neuere Struktur. Und trotzdem, obwohl man diese Ergebnisse hatte, hört genau zu, trotzdem wurde 1998 von der Nationalen Akademie der Wissenschaft dieses Buch veröffentlicht mit dem Titel Teaching about Evolution and the Nature of Science. Also Belehrungen über Evolution und das Wesen der Wissenschaft. Dieses Buch wurde veröffentlicht, indem man die Vergrößerung der Schnäbel als Beweis für Evolution beschrieben hat, aber ohne die spätere Rückbildung der Schnäbel auch nur mit einem Satz zu erwähnen. Habt ihr verstanden, was die gemacht haben? Die haben die halbe Wahrheit erzählt. Das war so grotesk, dass sogar andere Wissenschaftler das aufgefallen ist. Und da gab es einen Journalisten mit Namen Johnson, der hat im Wall Street Journal 1999 einen Artikel verfasst und da stand drin, wenn unsere führenden Wissenschaftler zu solchen Tricks greifen, dann weiß man, dass sie in großen Schwierigkeiten sind. Also, liebe Freunde, es gibt keinerlei wissenschaftliche Beweise über eine zielgerichtete Entwicklung von einfachen zu komplexeren Lebensformen. Es gibt keine Beweise. Wir sind alle der Meinung, dass es Veränderungen gibt, aber wenn Evolution wahr ist, dann müssen diese Veränderungen immer in eine bestimmte Richtung laufen. Und dafür, für diese Behauptung, gibt es keine Beweise. Das zweite Loch in der Evolutionstheorie, das zweite Megaloch heißt, es gibt auch keine Beweise für die Entstehung von komplexen, nicht reduzierbaren Organen und Systemen. Also jetzt nicht innerlich abschalten, Leute, dass ihr denkt, jetzt werde ich zu kompliziert. Nein, ich erkläre euch das ganz einfach, dass jeder mitkommt. Es gibt auch dafür keine Beweise. Und die erste Frage, die ich beantworten muss, ist, was ist denn ein komplexes, nicht reduzierbares System oder Organ? Ich mache das an einem kleinen Beispiel deutlich, was jedem sofort einleuchtet. Ja? Am Beispiel einer Mausefalle. Ja? Eine simple Mausefalle, die besteht aus 9 Teilen. Aus 9 Teilen, könnt ihr mal nachzählen, Brett und dann die Bügel, wo die halten wird und die Feder und so weiter. 9 Teilen. Wenn nur ein einziges Teil von dieser Mausefalle fehlt, was ist da mit der Mausefalle? Sie funktioniert nicht, weil das ist ein nicht reduzierbares, komplexes System. Das funktioniert nur, wenn alle 9 Teile an der richtigen Stelle sitzen. Versteht ihr? Und das habe ich auch hier nochmal aufgeschrieben. Die Mausefalle ist ein komplexes, nicht reduzierbares System. Sie besteht aus 9 Teilen und wenn nur ein Teil fehlt, ist die ganze Mausefalle funktionunfähig. Und jetzt komme ich mal auf etwas Komplizierteres, nämlich das menschliche Auge. Weil das menschliche Auge auch ein komplexes, nicht reduzierbares Organ ist. Wenn Evolution stimmt, und ihr müsst, ich erwarte von euch einfach, dass ihr diese Stunde wirklich euch konzentriert. Zumindest in die erste Hälfte, wo ich so ein bisschen ein paar wissenschaftliche Dinge erkläre, ja. Also, wenn Evolution stimmt, dann hat ja alles mit einem einzelnen Zellorganismus angefangen, ja. Und der natürlich kein Auge hatte. Seid ihr alle noch dabei? Okay. Ich muss das ab und zu mal fragen, nicht, dass einer hier abschaltet schon unterwegs. Dass ihr alle bis zum Ende dabei bleibt. Also dieser einzellige Organismus hat da natürlich kein Auge. Aber irgendwann auf dem Aufwärtsweg der Entwicklung, von dem ich eben gesprochen habe, von dem es noch nicht mal einen Plan gab, aber irgendwie hat sich dieser einzellige Organismus weiterentwickelt, aufwärts, wurde immer komplexer, ja? Irgendwann begann sich das Auge zu entwickeln. So lautet zumindest die Theorie, Leute. Das Problem ist aber, dass ein Auge zu nichts taugt, wenn man nicht sofort ein 100% komplettes Auge hat. Und so ein Auge, Leute, hat mehr Teile als eine Mausefalle. Man nennt das ein nicht reduzierbares, komplexes Organ. 5% oder sogar 50% eines Auges hilft uns kein bisschen weiter, weil man überhaupt nicht sehen kann, es sei denn, man hat ein 100% Auge. Also das komplette Auge muss entweder sofort da sein oder es funktioniert nicht. Nämlich mit der Erklärung der Evolutionstheorie, dass sich alles graduierlich in langsamen Entwicklungsstufen gebildet hat, da muss man fragen, wem hilft denn ein 5% Auge? Oder wem hilft ein 50% Auge? Die Antwort ist ganz einfach. Niemand. Niemand. Aber die Evolution geht noch weiter. Die Evolution sagt, wenn da ein Organismus ist, der nicht voll funktionsfähig ist, weil nur der bessere, der besser angepasste Organismus überlebt und gibt seine Gene weiter an die nächste Generation. Die Evolutionstheorie sagt also selbst, dass jemand, wenn da so ein Organismus ist, was gerade in Begriff ist, ein Auge heranzubilden, und es hat jetzt mal 50% Auge schon geschafft, das wird nach Evolutionstheorie sofort was gemacht? Aussortiert. Weil es Dinge hat, die ihm keinen Vorteil bringen. Und da sagt die Evolutionstheorie, der Stärkere gewinnt, also der besser angepasst ist, der wird den anderen verdrängen. Also alleine schon durch die Evolutionstheorie selbst belegt, dass das gar nicht funktionieren kann. Ein Auge kann gar nicht sich selbst von selbst entstehen durch einen langsamen, graduierlichen Entwicklungsprozess. Und jetzt hört mal, was Charles Darwin selbst in seinem Buch Die Entstehung der Arten, was er geschrieben hat, der Vater der Evolution. Er hat geschrieben, die Annahme, dass das Auge durch die Evolution entstanden sei, erscheint, wie ich offen bekenne, im höchsten Grade absurd. Das steht aber nicht in den Schulbüchern. Und ich kann nur sagen, zumindest an dieser Stelle hatte Darwin uneingeschränkt recht. Es ist absurd. Es funktioniert nicht. Und das ist nur ein Organ, was man zu den nicht reduzierbaren komplexen Systemen im menschlichen Körper zählt. Es gibt unendlich viele. Das absolut komplizierteste, nicht reduzierbare komplexe System ist die Zelle selbst. Die ist so kompliziert aufgebaut. Und als Darwin mit seiner Evolutionstheorie kam, da hatte er aber auch nicht den Anschein von Ahnung, was in einer menschlichen Zelle oder in einer lebendigen Zelle, was da abläuft. Für Darwin und für die damalige Wissenschaft war eine Zelle nichts anderes als ein Klumpen geleeartiger Masse. Versteht ihr? Aber heute, mit unserer Technologie, können wir in die Zelle hineinschauen und wir sehen, dass eine Zelle komplizierter ist als eine riesen Mega-Chemiefabrik. Und das soll zufällig sich entwickelt haben? Völlig ausgeschlossen. Das war das zweite Megaloch. Das dritte Megaloch, was ich euch nennen möchte, ist der sogenannte Fossilienbericht oder Fossilienindex bestätigt die Evolution nicht, sondern widerspricht ihr. Ist ja klar, Leute, bei der Evolution oder auch bei der Schöpfung gab es ja nirgendwo Augenzeugen, ja? Es waren nirgendwo Augenzeugen dabei. Und deswegen sollte man meinen, dass Fossilien die stärksten Verbündeten des Evolutionisten sein sollten. Und Wissenschaftler haben Millionen von Knochen und andere Beweisstücke für vergangenes Leben ausgegraben. Und das bezeichnet man als Fossilien, also versteinerte Abdrücke in irgendwelchen Ablagerungen oder versteinerte Schnecken oder versteinerte Tiere. Manche Sachen sind ja so gut erhalten, dass man nur staunen kann, wie das passieren kann, ja? Dass die noch unverdaute Speise im Maul haben. Da kann man wohl kaum vorstellen sich, dass die irgendwo sich hingestellt haben und gewartet haben, bis dann langsam der Dreck runterrieselt und sie dann versteinert werden. Sondern das spricht, und da sind so viele Beispiele, das will ich nur einfach mal in einem Satz einflechten, das spricht viel eher dafür, dass hier irgendwann eine gigantische Katastrophe über die Erde hereinbrach. Und die Bibel berichtet von so einer Katastrophe, von der sogenannten Sintflut. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das wäre ein separates Thema über die Sintflut. Nun, würde es sich bei der Evolution um eine Tatsache handeln, liebe Freunde, dann müssten diese Fossilien insgesamt eine umfassende und eine schlüssige Beweiskette liefern, dass sich eine Art eines Lebewesens in die nächste höhere entwickelt hat. Ist doch klar, wenn ich von allen Tieren, und das kann man sagen, wir haben ja Millionen von Fossilien gefunden, versteinerte Tiere oder Abdrücke, da müsste man ohne Probleme eine Kette machen, wo man sieht, wie aus einem kleinen, einfachen Lebewesen sich langsam etwas Höheres entwickelt. Aber weit, weit gefehlt. Das Naturgeschichtliche Museum in Chicago, ein ganz bekanntes Institut, stellte in einem Artikel fest, Darwins Evolutionstheorie ist eng mit dem Fossilienbeweis verknüpft worden. Und vermutlich wird gemeinhin angenommen, die Fossilien hätten einen bedeutenden Anteil an der allgemeinen Beweisführung zugunsten darwinischer Erklärungen der Entwicklungsgeschichte. Genau genommen trifft das bedauerlicherweise nicht zu. Das haben keine Theologen geschrieben und schon lange keine Kreationisten. Das ist ein Artikel, ein Bericht von einem naturwissenschaftlichen Museum. Was bekannt ist, gerade auch für die Ausstellung von solcher fossilen Elemente. Und dann in diesem Bericht von diesem Museum in Chicago wird weiter gesagt, dass Darwin aufgrund des Fossilberichts in Verlegenheit geriet, weil dieser nicht so ausfiel, wie er angenommen hat. Das Zeugnis der Gesteine, sagt das Museum, lieferte weder damals noch liefert es heute Beweise für eine fein abgestufte, langsam fortschreitende Entwicklungsreihe. Es gibt einfach so eine Reihe nicht. Und tatsächlich gibt es heute nach über 100 Jahren Fossilienforschung und Millionen von Fossilien weniger Beispiele für evolutive Übergänge als zur Zeit Darwins. Es gibt weniger, viel weniger Beispiele obwohl man Millionen von Fossilien gefunden hat. Wie kann das sein? Durch das viel umfangreichere Zeugnis der Fossilien, das uns heute zur Verfügung steht, hat sich herausgestellt, dass in dieser Kette nicht nur einige Glieder fehlen, wie man lange angenommen hat, sondern ich behaupte, die ganze Kette ist weg. Es gibt überhaupt keine Kette. Als Beispiel nenne ich dazu die sogenannte kambrische Explosion. Also keine Sorge, ich erkläre das, was das bedeutet. Da hat man festgestellt, also die normale Naturwissenschaft, ich rede nicht von gläubigen Wissenschaftlern, obwohl die auch diese Dinge alle untersucht haben, sondern ich rede von normalen Untersuchungsergebnissen. Also, kambrische Explosion, das heißt, in einem sehr kurzen Zeitraum, geologischen Zeitraum, tauchten plötzlich in diesen Fossiliengebieten, tauchten plötzlich explosionsartig viele neue Arten von mehrzelligen Tierstämmen auf. Und die seitdem die Erde bevölkern. Das heißt, da findet man eine Gesteinsschicht, die ist so und so alt, sagen die Leute. Und plötzlich findet man in dieser Gesteinsschicht, die im Vergleich zur ganzen Erdgeschichte nach ihrer Meinung nur einige Sekunden darstellt, findet man fast alle Tiere auf einen Schlag zusammen, die man heute kennt. Nicht eine graduierliche Entwicklung, dass man sagt, in den ganz alten Gesteinsschichten, da findet man die einfachen und dann geht es immer höher und so höher. Nein, man nennt das kambrische Explosion, weil in diesem Kambrium, da findet man auf einen Schlag eine Fülle von mehrzelligen Tierstämmen. Auf einen Schlag. Ohne Entwicklung. Ohne Entwicklung. Und ich sage euch, Evolution hat dafür, für diese kambrische Explosion, keine Erklärung. Und da gibt es einen Evolutionisten und einen Atheisten, der gerade im letzten Jahr sehr viel von sich reden hat, gemacht hat. Der heißt Richard Dawkins, ein ganz aggressiver Atheist, der versucht, gerade auch den christlichen Glauben wirklich fertig zu machen. Man nennt ihn die Bulldogge unter den Atheisten, weil er so gehässig auch in seinem Buch Der Gotteswahn über die Christen schreibt, wie sie an ihrem Schöpfergott festhalten. Und er versucht, das zu widerlegen. Aber er, und das bitte, ich zitiere den Atheisten Richard Dawkins. Er sagt, es sieht so aus über diese Explosion, kambrische Explosion, es sieht so aus, als wären sie, also diese vielen neuen Tierarten, einfach aufgetaucht, ohne jede evolutionäre Geschichte. Weil er kann über diese Beweise ja nicht weggehen. Wir müssen einfach das festhalten, dass da auf einmal alle diese Tiere da sind, die wir heute noch kennen. Oder die allermeisten davon. Und Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, der antwortete auf die Bitte, den Fossilienbericht zu erklären, ich kann keine befriedigende Antwort geben. Und an einer anderen Stelle hat er sogar gesagt, hat er zugegeben, hört mal genau zu, die Natur scheint alle Übergangsformen vor einer Entdeckung geschützt zu haben. Na Leute, was ist das denn für eine Naturwissenschaft? Da ist irgendein Kobold, der versteckt alle die Übergangsfossilien, die uns zeigen könnten, dass aus einem Hund ein Pferd wird. Entschuldigt, wenn ich das so einfach so locker sage. Aber das ist keine Naturwissenschaft. Das ist Philosophie. Nichts anderes. Und das alles, lieber Freund, also der Mangel an Beweisen für eine zielgerichtete Entwicklung oder auch der Mangel an Beweisen für die Entstehung existierender, komplexer und nicht reduzierbarer Systeme und auch der Mangel an Beweisen durch den Fossilienbericht, das zeigt uns ohne jeden Zweifel, dass die Evolution keine durch Beweise gestützte Theorie ist. Die Evolution ist keine durch Beweise gestützte Theorie. Egal, wie sehr man sich bemüht, das dir und unseren Kindern in den Schulen beizubringen. Es ist keine Theorie, die auf Beweisen basiert. Und deswegen meine herzliche Bitte, dass du die realen Fakten nüchtern und unvoreingenommen betrachtest. Alles spricht für eine spezielle Schöpfung Gottes. Und wenn Menschen von der die Bibel sagt, dass sie die Krone der Schöpfung Gottes ist, weil wir Menschen im Bild Gottes geschaffen sind. Wenn Menschen, und alle kennen das, irgendwie aus, von innen heraus, aus ihrer Seele heraus, dann ab und zu den Schrei vernehmen, Mensch, ich bin noch keine Maschine oder ich bin noch kein Tier. Ich sag dir eins, diesen Gedanken, dass du keine Maschine und kein Tier bist, den hast du nicht von den Amöben geerbt, sondern den hat der Schöpfergott in dein Herz gelegt. Heute Morgen habe ich darüber gesprochen, über dieses Vakuum in deinem Herzen, im Herzen aller Menschen. Das ist das Vakuum, das Loch, was in unseren Herzen ist, wo Gott einmal drin gewohnt hat, als er uns gemacht hat. Weil da war eine harmonische Beziehung zwischen uns und Gott. Also, alles spricht für eine spezielle Schöpfung Gottes. Und deswegen lese ich aus dem Römerbrief, Kapitel 1, mal folgenden Vers vor. Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, die Menschen, keine Entschuldigung haben. Wisst ihr, dieser Satz gefällt mir in dieser Aussage der Bibel am besten. Da steht, durch Nachdenken wahrgenommen. Das heißt, jeder Mensch kann also durch Nachdenken erkennen, dass es einen Schöpfergott gibt. Leider haben wir alle schon verlernt, nachzudenken. Wir schlucken alles, was die Medien uns da verabreichen. Aber geh doch mal raus in die Schöpfung und schau dir die Schöpfung an. Und wenn du das einfach unvoreingenommen tust, dann wirst du auch an einen Punkt kommen, wo du sagst, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich einfach diese Wunder des Mikro- und des Makrokosmos ansehe, wer war schon mal von euch in Dänemark? Einer schon mal in Dänemark gewesen? Auch in Kopenhagen? Wart ihr schon mal in Kopenhagen? Nein. Oder ihr wart schon mal in Kopenhagen? Jetzt frage ich euch mal, wart ihr in Kopenhagen auch im Rathaus? Nein? Also, wenn ihr nächstes Mal in Kopenhagen seid, unbedingt ins Rathaus gehen. Im Rathaus von Kopenhagen steht die komplizierteste mechanische Uhr der Welt. Eine sogenannte astronomische Uhr. Und diese astronomische Uhr, die wurde gebaut in einer Bauzeit von 50 Jahren. Die hat 10 Zifferblätter und besteht aus 15.000 Einzelteilen. Da haben die besten, intelligentesten Köpfe dran gearbeitet, Ingenieure, Wissenschaftler und so weiter. Das Dingen, was so lange Bauzeit hatte, hat nur einen Fehler. Das geht falsch. Die Uhr geht falsch. Und ich sage euch auch genau, wie viel die falsch geht. 0,4 Sekunden in 300 Jahren. Ich kann euch sagen, wie meine Uhr geht. 0,4 Sekunden. Und jetzt frage ich euch, wie hat man herausgefunden, dass die 0,4 Sekunden in 300 Jahren falsch geht? Soll ich euch verraten? Am Lauf der Gestirne. Am Lauf der Sterne hat man festgestellt, die geht falsch. 0,4 Sekunden in 300 Jahren. Und dann erzählt man mir, dass diese Ordnung, nachdem wir unsere Uhren stellen, die genauesten Uhren stellen, dass diese Ordnung im Weltall, dass die durch eine Explosion zustande gekommen ist, kann da wohl nicht wahr sein, oder? Explosionen verursachen nie Ordnung. Explosionen verursachen immer Unordnung, immer. Explosionen kreieren, schaffen nie Informationen. Explosionen zerstören Informationen. Und hier will man uns beibringen, dass dieser Urknall plötzlich eine gigantische Ordnung im Universum hervorgerufen hat. Wie soll das denn funktionieren? Weil alle Versuche, die wir machen, egal ob im Süden, Westen, Osten oder Norden, überall zeigt uns, Explosionen nie in unserer Erfahrung bringen Ordnung hervor. Da stimmt doch was nicht, Leute. Ich möchte dir drei Fragen stellen. Drei Fragen stellen, weil es steht ja da, durch Nachdenken wahrgenommen. Und ich will dir drei Fragen stellen, die dir einfach beim Nachdenken helfen. Und diese Fragen haben jetzt nichts mehr mit irgendwelchen komischen Begriffen aus der Naturwissenschaft zu tun. also mit Beweisen für oder gegen Evolution zu tun, sondern diese Fragen, die sollen eine Herausforderung für dich und für deine Fähigkeit sein, nachzudenken und aus dem, was du nachdenkst, dann die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Jetzt pass auf. Die erste Frage, die ich dir stelle: Wenn ich meinen Acker, den ich irgendwo habe, meinen Acker, wenn ich den alleine lasse, wie lange glaubst du, muss ich warten, um bei meiner Rückkehr einen wunderschönen Garten vorzufinden? Wie lange muss ich warten, bevor ich zurückkomme, um dann so ein Blumenbeet vorzufinden? Weil der Grundgedanke, nein, ich mache mich nicht lustig, sondern das ist einfach zum Nachdenken. Der Grundgedanke bei der Evolutionstheorie besagt, dass es vor langer Zeit nichts von dem gab, was wir heute um uns herum in unserer Welt sehen und kennen. Aber nachdem das Universum für einige Milliarden Jahre sich ganz alleine überlassen war, da hat sich alles vom Chaos zur Ordnung verändert. Das sagt man in der Evolutionstheorie. Und deswegen, liebe Freunde, ich habe es eben schon gesagt, nichts und niemals verändert sich etwas von der Unordnung zur Ordnung. Und schon lange nicht durch eine Explosion. Explosionen erzeugen immer, ich könnte es weiter fortführen, immer Unordnung. Es gibt kein Beispiel, wo uns gezeigt wird, dass Explosionen Ordnung hervorrufen. Und Ordnung verändert sich immer in Richtung Unordnung. Das haben, wenn ihr in der höheren Schule mal gewesen seid, das habt ihr in der Physik immer gelernt, man nennt das diese Umwandlung von der verfügbaren ordentlichen Ordnung in die Unordnung, nennt man Entropie. Die Entropie nimmt immer zu. Also das, was wir nutzen können, nimmt immer ab. Und deswegen, liebe Freunde, wir wissen, und wir brauchen eigentlich gar kein Gärtner zu sein, ja? Wir brauchen kein Gärtner zu sein, um zu wissen, dass aus einem Acker niemals ein Blumenbeet wird, wenn du ihn einfach für ein paar Jahre alleine lässt. Egal, wie lange du den alleine lässt, ob du den 10 Jahre alleine lässt oder 1 Million Jahre. Aus einem Acker wird niemals ein Blumenbeet. Jedes Mal, wenn du zurückkommst, würde der Acker schlimmer aussehen und nicht besser, weil aus einem Acker eben niemals ein schönes Blumenbeet wird, es sei denn, du hast einen Gärtner. Und genauso wenig veränderte sich das Universum von einem chaotischen Zustand, wie man es nach einer Explosion erwarten muss, in einen Zustand unbeschreiblicher Ordnung und Schönheit, wie wir es heute sehen, ohne dass da ein Gärtner wäre. Und liebe Freunde, ich habe da einen ganz heftigen Verdacht, wer dieser Gärtner ist, der das alles so schön gemacht hat, der diese Ordnung hervorgerufen hat, die wir heute im Universum sehen. Und ich will es euch vorlesen aus der Bibel. Da lesen wir im Jeremia 10, Gott ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt hat durch seine Einsicht. Das ist der Gärtner, der die Ordnung hervorgerufen hat und nicht ein Knall. Die zweite Frage, die ich dir stelle, damit du darüber nachdenkst, die zweite Frage, sie lautet, wenn ich die Einzelteile einer Uhr in eine Schachtel lege, wie lange glaubst du, muss ich die Kiste schütteln, bevor ich aus der Kiste eine komplette Uhr herausziehen kann? Ja, nicht lachen, Leute. Ich will Leute, die an die Evolutionstheorie glauben, ich will die nicht lächerlich machen. Sondern ich will einfach zum Nachdenken provozieren. Wie lange glaubst du, muss man schütteln? Du kannst sie 1 Stunde lang schütteln. Und wenn du reinguckst, stellst du fest, dass immer noch nur die Einzelteile drin liegen. Du kannst die Schachtel auch ein ganzes Jahr lang schütteln. Oder 1 Million Jahre oder 10 Millionen Jahre schütteln. Immer wenn du die Kiste aufmachst und reinguckst, findest du nichts anderes als die Einzelteile dieser Uhr. Wobei ich die grundsätzliche Frage noch gar nicht gestellt habe. Die grundsätzliche Frage heißt nämlich, wo sind denn die einzelnen Uhrenteile überhaupt hergekommen, die da in der Kiste liegen? Die habe ich noch gar nicht gestellt, die Frage. Und dabei ist die Chance, dass eine, dass diese vielen Uhrenteile, die da in der Kiste liegen, durch Schütteln an den richtigen Platz kommen, die Chance dazu ist viel, viel höher, als dass durch Evolution neues Leben entstehen kann. Warum? Na, erstens, weil bei dem Beispiel mit der Uhr bereits alle benötigten Teile in der Kiste liegen. Alle Teile, die ich brauche für die Uhr, sind schon da. Bei der Evolution ist aber gar nichts vorhanden. Und zweitens ist die Uhr gegenüber jeder Form des Lebens absolut unkompliziert. Kindergartenkram. Und trotzdem ist jeder hier im Zelt davon überzeugt, dass du niemals, egal wie lang du schüttelst, niemals eine fertige Uhr aus der Kiste ziehst, oder? Und daraus ergibt sich die Frage, wie vernünftig ist die Vorstellung, dass sich alle Teile des Universums, und das sind mehr als die Teile einer Uhr, dass sich alle Teile des Universums zufällig in der richtigen Weise zusammengefügt und geordnet haben. Wie vernünftig ist diese Vorstellung? Wir haben gelesen in der Bibel, dass wir durch Nachdenken dahinter kommen. Da muss ein Schöpfer sein. Und wir lesen es in der Bibel, ich lese aus dem Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Die dritte Frage, die ich euch stellen möchte. Was glaubt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich einen Würfel habe und ich setze mich jetzt dahin und würfel mit dem Würfel 6-mal und beim ersten Mal kommt die 1, beim zweiten Mal kommt die 2 und beim dritten Mal kommt die 3, 4, 5, 6. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Nun, das kann man ausrechnen. Und ich glaube, wenn ich euch das vormachen würde mit so einem Würfel, wenn ich also dieses Kunststück einmal vor euren Augen machen würde, da würde doch jeder von euch sagen, boah, das ist ja unglaublich. Da war aber Glück. 6-mal gewürfelt und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber was würdest du sagen, wenn ich das einmal mache, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zweite Mal, dritte Mal, vierte Mal, und ich mache den ganzen Tag, 24 Stunden lang, nur mal würfeln mit dem Würfel und habe jedes Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was würdet ihr dann sagen? Da würdet ihr wahrscheinlich sagen, da hat doch jemand mit dem Würfel rummanipuliert. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugeben. Ja? Oder da sind andere Kräfte im Spiel. Übernatürliche Kräfte. Und genau das sehen wir im Universum, liebe Leute. Genau das. Es gibt so viele Voraussetzungen, die zum Leben auf der Erde notwendig sind. Wir brauchten nur 0,5% näher oder weiter von der Sonne weg zu sein, wäre kein Leben möglich. Der Sauerstoffgehalt und die ganzen chemischen Verhältnisse, die brauchten nur minimal anders zu sein. Es gibt so viele verschiedene Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass wir hier überhaupt leben können. Und das sind mehr als 6 Zahlen auf einem Würfel. Ja, dass es überhaupt nicht vorstellbar ist, dass das zufällig geschehen kann und sich so ordnen kann. Wer hat dafür gesorgt, dass alle diese Voraussetzungen, die wir zum Leben brauchen, auf der Erde gegeben sind? Wer hat dafür gesorgt? Der britische Astronom und Mathematiker Fred Hoyle, der ist gerade vor ein paar Jahren gestorben, 2001, der ist zwar ein Atheist, aber er hat dieses Phänomen. Wer hat dafür gesorgt, dass diese Bedingungen, die wir zum Leben brauchen, dass die so perfekt zusammenpassen auf der Erde? Wer hat dafür gesorgt? Er hat gesagt, unser gesunder Menschenverstand sagt uns, dass da ein Supergehirn mit der Physik herumgespielt hat. Ist doch interessant, diese Aussage, ja? Weil dem war klar, mit unseren Verständnismethoden der Physik, Chemie und egal was, ist das nicht zu erklären, wie das zusammenpasst hier auf der Erde. Und dieser gleiche Mathematiker, Fred Hoyle, der sagte bei einer anderen Gelegenheit, und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass er kurz vor seinem Tod eine persönliche Beziehung zu Gott gefunden hat. Aber damals, als er das gesagt hat, war das noch nicht so weit. Und er sagte Folgendes danach: Die Chance, dass Leben zufällig entstehen könnte, ist vergleichbar mit der Chance, dass ein Wirbelsturm über einen Schrottplatz fegt und dabei rein zufällig eine Boeing 747 zusammenbaut. Und das, sagt er, genügt, um Darwin und die ganze Evolutionstheorie zu beerdigen. Das hat ein ungläubiger Naturwissenschaftler gesagt. Aber die Bibel sagt dazu Folgendes, Jesaja 45, so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Interessant, ja? Wie klar die Bibel diese Fragen, die ich euch gestellt habe, wie klar die Bibel das beantwortet. Und das liegt auch nur daran, weil die Bibel Gottes Wort ist. Er will uns nicht im Dustern lassen. Er will uns nicht, dass wir wie die Halbblinden durch den Nebel tappen, sondern er will uns klare Sache sagen. Aber ich möchte jetzt noch auf andere Dinge hinweisen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt komme ich nämlich auf das Entscheidende. Ich möchte euch nämlich noch auf die Auswirkungen der Evolutionstheorie hinweisen, weil der Glaube an die Evolution nicht nur Auswirkungen auf den Biologieunterricht in unseren Schulen und Universitäten hat, sondern auch auf das, was wir über uns selbst denken, was wir denken, wer wir sind und was wir tun. Ich will nur einige Auswirkungen der Evolutionstheorie auf dieses Denken von uns euch vorstellen. Also, erstens, wenn Evolution wahr ist, dann sind wir alle nur ein Unfall. Wisst ihr, Leute, es ärgert mich immer schon, wenn jemand ein neugeborenes Kind, vor allem dann, wenn es lange nach dem letzten Kind in der Familie geboren wurde, wenn man es als einen Unfall bezeichnet. Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe es schon so oft gehört und es ärgert mich, es tut mir im Herzen weh. Welche Auswirkungen wird das wohl auf das Kind haben, wenn es später einmal erfährt, dass es im Grunde genommen nur ein Unfall war? Ist das nicht schlimm, was Eltern da tun, wenn die davon reden, das war nur ein Unfall? Wie furchtbar. Aber ich sage euch eins, liebe Leute, wenn Evolution wahr ist, dann sind wir alle nur ein Unfall. Deine und meine Existenz, dein und mein Leben, das alles ist dann nur ein Unfall. Wir sind dann nur ein Produkt einer zufälligen chemischen Reaktion verschiedener Elemente. Und ein Evolutionist und ein bitterböser Atheist mit Namen Stephen Gould, der hat das menschliche Leben einmal so zusammengefasst. Er sagt, wir existieren nur deshalb, weil eine besondere Art von Fischen eine bestimmte Flossenart entwickelte, die sich dann in Beine von Erdtieren verwandelte. Weil die Erde in der Eiszeit nicht komplett zufror, weil es kleine und unterentwickelte Arten verstanden haben zu überleben. Wir mögen vielleicht nach höheren Antworten auf die Daseinsfrage suchen, aber es gibt keine, sagt dieser Atheist. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Wenn die Evolution aber wahr wäre, dann bist du nur ein Unfall. Aber, liebe Leute, wenn die Bibel wahr ist, dann bist du eine spezielle Schöpfung Gottes. Das erste Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel, das berichtet uns, dass wir Menschen Geschöpfe Gottes sind. Wir sind das Werk seiner Hände. Du wurdest geschaffen zu einem bestimmten, wunderbaren Zweck und Ziel. Du bist das Werk eines liebenden und allmächtigen Schöpfergottes. Und ein Psalmist in den Psalmen, der hat es kapiert. Der hat es kapiert, wo er herkommt. Und der schreibt im Psalm 139, Vers 14, Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Der hat's geschnallt, wo er herkommt. Und das, lieber Freund, ist unendlich weit davon entfernt, nur ein billiger Unfall zu sein. Das war die erste Auswirkung von Evolution. Du bist nur ein Unfall. Die zweite Auswirkung von Evolution, von dieser gottlosen Theorie: wenn Evolution wahr ist, dann gibt es auch kein richtig oder falsch oder gut oder böse. Dann gibt es nämlich nur das Überleben des Stärkeren. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Evolutionstheorie. Also alles absolut Richtige oder Falsche kann nämlich nur von Gott kommen. Oder ich könnte es auch so sagen, alles absolut Richtige und Falsche oder alles absolut Gute und Böse, alles was damit zusammenhängt mit Moral, kann nur von einer moralischen Autorität festgelegt werden. Und das ist eben mal nun nicht ein Stein, der durch das Universum fliegt, sondern diese moralische Autorität ist Gott. Aber Evolution schließt die Notwendigkeit eines Gottes aus und von daher gibt es auch in der Evolutionstheorie und in all dem, was um die Evolutionstheorie aufgebaut wird, gibt es keine absoluten Werte wie richtig oder falsch oder gut und böse. Die Frage heißt dann nicht mehr, ist das richtig oder ist das falsch oder ist das gut oder ist das böse, sondern die Frage heißt nur, wird es mir in meinem Überlebenskampf nutzen? Dann kann ich jemanden umbringen und wenn es mir zum Überleben nützt, dann kann man nichts dagegen sagen. Das hat Hitler versucht. Das war Grundlage Evolution. Die Überrasse. Wir haben das Recht, die anderen, nein, nicht auszugrenzen, sondern zu eliminieren. Weil wir als die Oberklasse, die Oberrasse, wir wollen uns fortpflanzen und irgendwann die ganze Welt bevölkern. Und genau das passierte auch einmal. Ich habe jetzt die Geschichte gerade gar nicht hier vorliegen, aber ich komme mir gerade so in Gedanken. In Amerika war ein Mann verurteilt worden vor einigen Jahren zu lebenslangem Zuchthaus, weil er, ich glaube, einige Leute umgebracht hat und sie teilweise verspeist hat. Ein Kannibale gab es ja hier auch mal in Deutschland vor ein paar Jahren. Erinnert euch dran an die Zeitungsberichte. Aber dieser Mann in Amerika, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, dieser Mann in Amerika, der wurde dann verurteilt und als er dann das Urteil gehört hat, hat er noch einmal gesagt, wenn wir alle nur von Tieren abstammen, welches Recht habt ihr, mich wegen diesem Verbrechen zu verurteilen? Kann man darüber nachdenken? Von dem Blickwinkel der Evolutionstheorie hat der Mann gar nicht mal so Unrecht. Er wollte sich fortpflanzen, er wollte sich über andere erheben, er wollte überleben. Versteht ihr? Ich rechtfertige das natürlich nicht. Aber von dem Gedankengang ist das genau die Auswirkungen, die wir erwarten müssen bei Evolution. Weil dann gibt es keine absoluten Werte mehr. Kein Gut oder Böse. Das Einzige, was zählt, heißt, nützt es mir zum Überleben. Aber wenn die Bibel wahr ist, liebe Freunde, dann ist richtig richtig und falsch ist falsch. Dann gibt es nämlich einen Gott, der Richter ist über Moral und Sünde. Und dann bin ich nicht frei zu tun, was ich will, sondern dann werde ich einmal vor diesem Richter stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt bei Gott richtig und falsch und das, liebe Freunde, ist unendlich weit von dem unmoralischen Trieben entfernt, die von der Evolutionstheorie propagiert werden. Der Stärkste, also der, der sich am besten und am rücksichtslosesten durchsetzt, der wird überleben. Aber Gott, der moralische Gesetzgeber, er fordert uns auf, genau das Gegenteil zu tun. Er sagt in seinem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben, ihn nicht fertig machen, damit du weiterlebst, sondern du sollst ihn lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, sagt Gott. Und die dritte Auswirkung, die ich euch zeigen möchte, ist, wenn Evolution wahr ist, liebe Freunde, dann hat dein Leben überhaupt keine Bedeutung. Wie ich das eben schon gesagt habe, wenn du nur ein Unfall bist, dann gibt es keine höheren Ziele, dann gibt es keinen Inhalt und dann gibt es auch keine Bedeutung in deinem Leben. Wenn du mal stirbst, dann wird dein Tod vielleicht einige Leute für eine ganz kurze Zeit traurig machen. Aber die werden auch über kurz oder lang weg sein. Und in einigen Millionen Jahren wird nichts anderes mehr übrig sein als nur das Universum. Dein Leben hat überhaupt keine Bedeutung, wenn Evolution wahr ist. Aber wenn die Bibel wahr ist, dann ist dein Leben wertvoll und von allergrößter Bedeutung. Du bist nämlich im Bilde Gottes geschaffen worden. Ganz am Anfang lesen wir das schon in der Bibel. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Du, das will ich dir sagen, du bist eine ganz spezielle Schöpfung Gottes und du bist ein ewiges Wesen. Dein Tod wird nicht das Ende deiner Existenz sein. Und alle Dinge, die du tust, hier auf dieser Erde, alle Dinge, die du tust, werden Auswirkungen und Konsequenzen haben, die bis in die Ewigkeit hinein reichen werden. Nimm das bitte ganz deutlich zur Kenntnis. Und deswegen solltest du so genau aufpassen, was die Ziele in deinem Leben hier sind. Denn die Bibel, um genau zu sein, der Herr Jesus Christus, er sagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Also wir sind verantwortlich, du bist verantwortlich, dich darum zu kümmern, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Und da gibt's nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Nein, keine Auswahlmöglichkeiten. Es gibt nur zwei Orte, wo du die zubringen wirst. Entweder im Himmel, in der Gegenwart Gottes für eine Ewigkeit oder in der Hölle. Und du stehst nicht auf einem neutralen Platz, um auszuwählen, wo will ich denn hin jetzt? Nein, du bist schon auf dem Weg in die falsche Richtung. Von Natur aus, weil wir uns von Gott losgesagt haben, weil wir gegen Gott rebelliert haben. Und auch du weißt es, dass wir alle Sünder sind. Wenn die Bibel wahr ist, liebe Freunde, dann ist unsere Zeit hier nicht vergeblich und unser Leben ist nicht ziellos und unser Dasein ist nicht ohne Bedeutung, sondern wir wurden durch Gott geschaffen zu einem bestimmten Zweck mit einem ewigen Ziel. Und der Wunsch Gottes ist, er will Gemeinschaft haben mit uns. Er will Gemeinschaft haben mit dir. Das ist für mich unbegreiflich. Der große Gott, der das Universum durch sein Wort ins Dasein gerufen hat und durch sein Wort auch trägt und erhält. Oh, der will mit mir und mit dir, Würstchen, Gemeinschaft haben. Stell dir das mal vor, was das bedeutet. Und ich bitte dich, zieh die richtigen Konsequenzen aus diesem Thema heute Abend. Gott will vielleicht schon lange deine Aufmerksamkeit. Er liebt dich und er will eine persönliche Beziehung zu dir. Das ist gewaltig, Leute. Und er hat selbst dafür gesorgt, dass das einzige Hindernis, was zwischen dir und Gott steht, dass dieses einzige Hindernis beseitigt wird. Und das ist deine Sünde. Deine Sünde steht zwischen dir und Gott. Und deswegen ist diese Beziehung im Augenblick unmöglich, weil deine Sünde wie eine Mauer, oder ich könnte auch sagen, wie eine Kluft zwischen dir und Gott steht. Und diese Kluft, liebe Freunde, die dich von Gott trennt, die ist von unserer Seite, von deiner Seite nicht zu überbrücken. Das ist gerade so, als wenn wir alle da oben nach Hamburg an die Küste fahren und dann sage ich euch, da hinten in die Richtung, da wo der Nebel ist, da liegt irgendwo Helgoland. Komm, wir nehmen jetzt mal alle Anlauf und wir springen alle von hier, von der Küste, rüber nach Helgoland. Ja, nicht denken, es ist ganz durchgeknallt. Ich will damit nur deutlich machen, da gibt es einige, die würden tatsächlich 8 Meter weit kommen. Aber ein paar alte Omis, die hier im Zelt sind, die würden vielleicht noch nicht mal 3/4 Meter weit schaffen. Aber im Vergleich zu der Entfernung, die zurückzulegen ist, könnt ihr alles vergessen. Alle Versuche von unserer Seite, diese Kluft zu überwinden, sind zum Scheitern verurteilt. Es funktioniert nicht. Alle Religionen haben es versucht. Von uns aus, durch gute Werke, durch Almosen geben und durch den achtfachen Weg, den der Buddhismus weist und die 5 Dinge, die man im Islam tun muss. Alle haben es versucht, aber keiner schafft es. Weil diese Kluft nicht von unserer Seite aus überwindbar ist, sondern nur von der Seite Gottes. Und genau das hat Gott getan. Von seiner Seite hat er jemanden geschickt, seinen Sohn. Und er ist auf unsere Seite gekommen und hat für uns die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen. Die Strafe für unsere Sünden. Die Bibel sagt, eure Sünden sind es, die eine Mauer oder eine Kluft gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und die Bibel sagt auch, die Strafe für unsere Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Herr Jesus ist zu uns gekommen und hat diese Strafe uns abgenommen. Er ist am Kreuz ins Gericht Gottes gegangen für die Sünden der ganzen Welt, auch deine Sünden. Und deswegen ist dieses Kreuz wie eine Brücke zurück zu Gott. Und nur das ist der einzige Weg. Deswegen heißt dieser Weg, dieser Satz hier auch weiter, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Liebe Leute, das ist ein fantastisches Angebot, was Gott dir heute Abend macht. Und ich sage dir, du wirst in der ganzen Welt kein besseres finden. Und das ist auch der einzige Grund, warum es nur durch Jesus Christus einen Weg zurück zu Gott gibt in den Himmel. Deswegen hat der Herr Jesus auch recht, wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieses Angebot nenne ich dir heute, nicht weil ich es mir ausgedacht habe, sondern weil Gott es in seinem Wort in der Bibel uns mitgeteilt hat, dass das der einzige Weg ist, um zurückzukommen in die Gemeinschaft mit Gott und damit eine Ewigkeit bei ihm in seinem Wohnort in dem Himmel zu sein. Na, ist das ein Angebot? Und Gott lädt dich ein. Gott zwingt dich nicht. Gott lädt dich ein und sagt zu dir, komm doch her zu mir. Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Nicht nur hier auf der Erde, dass er unser Herz zur Ruhe bringt, weil wir dann diese Unsicherheit verlieren. Ja, wie wird es mit meinem Leben einmal enden? Nein, er bringt dich auch in Ewigkeit zur Ruhe, im Himmel bei sich. Er hat alles gemacht. Nur eines macht er nicht. Eine Sache erwartet er von dir. Das Kommen, das musst du machen. Er hält das Geschenk hin, das Geschenk der Vergebung deiner Sünden und das Geschenk des ewigen Lebens. Er hält es dir hin. Und es liegt an dir, ob du es greifst und zu dem Herrn Jesus sagst mit deinen Worten, Herr Jesus, ich habe begriffen, worum es geht. Ich bin aus deiner Hand hervorgegangen. Du hast mich gemacht. Du hast mich gewollt und du liebst mich. Und ich habe mich durch meine Sünden von dir getrennt. Und ich kann nicht zurück, egal wie viele gute Dinge ich tue. Ich kann von mir aus nicht zurück. Und jetzt habe ich begriffen, worum es geht. Und jetzt komme ich zu dir, Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mir ewiges Leben schenkst. Oh, ich sage euch, der Herr Jesus selbst hat versprochen, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Aber du musst kommen. Ich kann das nicht für dich machen oder irgendein anderer Mensch kann das nicht für dich machen. Du kannst noch so fromme Eltern oder Großeltern haben, noch so fromme Ehepartner haben. Du musst selbst kommen zum Herrn Jesus. Das ist die einzige Bedingung, die er stellt. Komm zu ihm und ich bitte dich, dass du heute diese Hand Gottes, diese Hand des Herrn Jesus nicht ausschlägst, sondern dass du sie ergreifst. Und wir wollen heute Abend ein Lied gemeinsam singen. aus den Liederheften, die ihr auf euren Plätzen habt, wollen wir heute zum ersten Mal dieses Lied 32 singen. Und ich bitte euch, hört mir genau zu, was ich euch zu diesem Lied zu sagen habe. Dieses Lied heißt im ersten Vers: So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut, und damit meint der Dichter dieses Liedes, das Blut, das der Herr Jesus am Kreuz vergossen hat. Dein Blut wäscht mich von Flecken, von den Sünden rein. O Gotteslamm, ich komme. Und wenn wir jetzt diese vier Verse singen, liebe Freunde, dann kann dieses Lied für dich ein Gebet sein, dass du das dem Herrn Jesus so sagst. Herr, ich habe begriffen, dass ich Sünder bin, ich will zurückkommen und deswegen danke ich dir, dass du am Kreuz dein Blut vergossen hast für mich und jetzt singe ich es für dich. O Gottes Lamm, ich komme. Ich komme. Und ich würde mir wünschen, dass du dieses Gebet in deinem Herzen so sprichst, wenn wir die vier Verse singen. Und wir stehen auf und singen alle vier Verse und ich habe noch eine Bitte. Wenn du mutig bist und begriffen hast, worum es geht, dann bitte ich dich, komme, während wir die vier Verse singen, einfach nach vorne und setz dich in die erste Reihe und zeige damit dem Herrn Jesus: Herr, ich komme jetzt zu dir. Ich mache einen Strich unter meinem bisherigen Leben. Ich will ein neues Leben mit dir anfangen. Ich weiß, da gehört Mut zu. Aber der Herr will dir helfen, diese Menschenfurcht zu überwinden. Ich lade dich ein, während wir die vier Verse singen, dass du nach vorne kommst, wenn du dein Leben dem Herrn Jesus geben willst. Wir stehen auf und singen alle vier Verse. Musik.